Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
We're following some breaking news. A magnitude 8.7 earthquake off the east coast of Russia.
Off of the Russian peninsula.
Tsunami waves of up to 4 meters have been reported in Russia's far east.
Hawaii, California, Oregon, Washington and other parts of Alaska are under a tsunami watch.
Heute Nacht gegen 2:30 deutscher Zeit, da erzitterte die Erde vor der fernen russischen Halbinsel Kamtschatka. Und zwar mit einer Stärke von 8,8. Damit gehört das Beben zu den stärksten, die je gemessen wurden. Mehr dazu gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem geht es bei uns um die Frage, ob man gesunde Zootiere töten darf. Und wir berichten von Wasserblasen unter dicken Eisschilden. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Das Erdbeben vor der russischen Ostküste, das war das heftigste auf Kamtschatka seit 1952 und das stärkste weltweit seit dem Beben vor Japan im Jahr 2011, bei dem es auch zur Havarie des Atomkraftwerks in Fukushima kam. Die aktuellen Schäden jedoch scheinen sich in Grenzen zu halten. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Dagmar Röhrlich, studierte Geologin und Expertin für Subduktionszonen aller Art. Kommen wir gleich dazu. Dagmar, zunächst einmal die Frage, was ist denn bekannt über das Beben vor der russischen Küste?
Also das Epizentrum lag etwa 130 Kilometer vor der Küste in etwa 20 Kilometern Tiefe und die Erde, die riss über 500 Kilometer hinweg auf. Ersten Abschätzungen zufolge wurden dabei die beiden Platten gegeneinander um 10 Meter versetzt. Am 20. Juli hat es in dieser Zone schon mal ein Beben gegeben. Das hatte die Magnitude 7,4, war also deutlich schwächer. Das könnte ein Vorbeben gewesen sein. Das wird jetzt berechnet, das ist nicht sicher. Und die Nachbeben, die halten noch an. In den ersten Stunden sind die immer am stärksten. Und das stärkste bislang war 6,9. Das ebbt jetzt so langsam ab, wird aber beim 8,8er Beben noch Monate anhalten.
Weshalb hat die Erde da so heftig gebebt?
Jetzt kommen wir zur Subduktionszone.
Ja, jetzt darfst du.
Also so starke Erdbeben, die gibt es nur in Subduktionszonen. Also überall dort, wo alte, kalt und schwer gewordene, dicht gewordene Meereskrustenplatte unter eine andere Platte absinkt ins Erdinnere hinein, dabei dann im Erdmantel aufgeschmolzen wird und sozusagen wieder recycelt. Das passiert unter anderem im Pazifik. Und dort dieser berühmte Ring of Fire, dieser Feuerring der Vulkane, der ist ein äußeres Zeichen davon, dass halt überall Subduktion stattfindet. Kamtschatka jetzt, das liegt einer sehr komplizierten plattentektonischen Grenze. Dort treffen drei Platten aufeinander. Die pazifische, die nordamerikanische und die ochotskische Platte. Letztere ist für eine Krustenplatte ziemlich klein, deshalb heißt sie auch Mikroplatte. Und unter Kamtschatka, was da jetzt genau passiert, das ist Gegenstand von Diskussionen, aber so die Forscher, die neuesten Forschungsstände, die sagen, da sinkt die pazifische Platte unter diese ochotskische Mikroplatte ab ins Erdinner hinein. Und sie wird mit einer Geschwindigkeit von so 8 bis 9 Zentimetern im Jahr subduziert. Und das heißt, diese Platten, die verhaken sich ineinander. Diese 8 bis 9 Zentimeter pro Jahr, die bauen mit der Zeit Spannungen auf und die reißen dann irgendwann mal in einem Beben auf, wenn Grenzen überschritten werden.
Wir haben es ja schon angedeutet, dieses aktuelle Beben, das war nicht das heftigste, das dort in der Region je stattgefunden hat.
Das stärkste, von dem wir wissen, das war halt 1952 das Kamtschatka-Erdbeben. Das hatte eine Magnitude von 9,0, also sehr, sehr stark. Das Beben damals löste einen Tsunami aus, der die Stadt Severokurilsk vollständig zerstört hat. 2000 Menschen starben bei diesem Tsunami. Das Beben heute war zwar schwächer, aber es ist immer noch stark genug, in einem Tsunami auszulösen. Rund um den Pazifik wurden halt Tsunami-Warnungen ausgelöst und ja, Schäden gab es anscheinend nur auf Kamtschatka und den Kurileninseln.
Ja, wie hat sich dieser Tsunami entwickelt über den Tag hinweg?
Also die Wellen, die breiten sich mit der Geschwindigkeit eines Verkehrsflugzeugs aus. Und wie hoch die jetzt an der Küste auflaufen, das hängt zum einen davon ab, wie stark das Erdbeben den Meeresboden verformt und wie hoch es und wie stark es dann die Wassermassen über diesen Meeresboden bewegt. Und dann natürlich von der jeweiligen Küstentopographie. Solange man draußen auf dem Meer ist, merkt man von so einem Tsunami nicht viel. Aber wenn es dann auf die Küste trifft, je nachdem wie die Küste aufgebaut ist, kann er sich dann sehr hoch aufbauen. Tsunamis, das ist nicht eine Welle, sondern die kommen in mehreren Wellen, die aufeinander aufbauen, sodass zuerst moderate Höhen immer noch schwierig sein können. Und in Kamtschatka und in Kurilen erreichten die Wellen dann 3 bis 6 Meter Höhe. In Japan, wo das Atomkraftwerk Fukushima sicherheitshalber evakuiert wurde und 2,5 Millionen Menschen mussten raus, da erreichten die Tsunamiwellen dann 30 Zentimeter bis 1,5 Meter.
30 Zentimeter, das klingt nicht nach sehr hohen Wellen.
Nein, ist auch jetzt nicht so gefährlich gewesen. Aber man muss bedenken, Tsunamis unterscheiden sich grundlegend von den normalen Meereswellen. Die haben so, ja, während Windwellen, die haben etwa eine Länge von 100 bis 200 Meter. Bei Tsunamis sind das Hunderte von Kilometern. Und wenn die dann auf die Küste treffen, dann bauen die sich auf und dringen weit ins Erdinnere vor. Wie so eine Wasserwand können die werden.
Kann man denn schon absehen, welche Schäden aktuell entstanden sind durch das Beben und die Welle?
Also die Schäden, die konzentrieren sich auf 2 Hauptregionen. Zum einen diese dünn besiedelte Kamtschatka-Halbinsel und dann die vorgelagerten Kurileninseln. Und am schwersten betroffen wurde wieder, wie 1952, die Hafenstadt Severokurilsk. Dort wurde der Hafen schwer beschädigt, eine Fischfabrik wurde zerstört und Fischerboote wurden an Land geschlagen. 90% aller Schornsteine fielen um, aber es gab keine Toten oder Schwerverletzten, sondern Leichtverletzte.
Vielen Dank, Dagmar Röhrlich. Ja, und mit Naturgewalten geht es auch gleich weiter. An den beiden Polen der Erde, in Grönland und in der Antarktis, da lagern gewaltige Eismassen. Die größten Gletscher der Erde. Was würde geschehen, wenn sie instabil werden und ins Meer rutschen? Ein Indikator für solch eine drohende Gefahr könnten Seen sein, tief unter den Eisschilden. Wie die sich zurzeit verändern, das hat Karl Urban für uns in Erfahrung gebracht.
Die Kollegen aus England sind erstmal darüber gestolpert, dass da plötzlich dieser Krater in den Daten war und haben gedacht, das stimmt irgendwas nicht.
Vor genau 11 Jahren überfliegt ein kurz zuvor gestarteter Satellit 2-mal den Norden Grönlands, erzählt Angelika Humbert vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Innerhalb von 10 Tagen senkt sich die Gletscheroberfläche um 85 Meter ab, auf einer Fläche von 2 Quadratkilometern.
Bis dann irgendwann man dazu kam und gesagt hat, oh Moment, also ganz in der Nähe ist ja plötzlich irgendwas ganz Seltsames passiert. Und so ist dieser Link entstanden.
Ebenso seltsam, 1 Kilometer entfernt war die sonst von Staub und Sediment bedeckte Gletscheroberfläche plötzlich blank und weiß. Es brauchte ein Jahrzehnt der Detektivarbeit, um zu erklären, was genau da im und auf dem zweitgrößten Eisschild der Erde passiert war. Ein See aus flüssigem Wasser hatte sich tief unter dem Eis an der Unterseite des Gletschers aufgestaut und nun innerhalb weniger Tage entleert. 90 Millionen Kubikmeter Wasser, so viel wie ein mittelgroßer deutscher Stausee, nahm den Weg des geringsten Widerstands. Weil das Gletscherbett rundum tiefgefroren war, suchte es sich seinen Weg durch Risse im Eis nach oben. Es schoss an die Oberfläche, floss 1 Kilometer über das Eis und erst dort versickerte es wieder. Subglaziale Seen, also Wasserblasen tief unter großen Eisschilden, kennen Forschende schon seit Jahrzehnten. Nun befürchten sie, dass das Abschmelzen der großen Gletscher auch die Bewegung dieser Wassermassen beschleunigt, sagt Sally Wilson von der University of Leeds in England.
In Grönland stammt das Wasser der subglazialen Seen vor allem aus Schmelzwasser von der Oberfläche, von dem es aufgrund der globalen Erwärmung immer mehr gibt. Das bedeutet, dass es in Grönland viel subglaziales Wasser gibt. Es ist sehr dynamisch.
Die Doktorandin hat ebenfalls mit Satellitendaten gearbeitet. Allerdings hat sie mit einem Radarinstrument nach neuen subglazialen Seen unter dem Eis der Antarktis gesucht und sie ist fündig geworden.
In unserer Studie haben wir 85 neue aktive subglaziale Seen in der Antarktis entdeckt. Damit erhöht sich die Zahl der uns bekannten aktiven Seen um etwa 50%.
Wie in Grönland gibt es auch unter der Antarktis ein ganzes System von hunderten subglazialen Seen. Sie gelten als aktiv, wenn sich hunderte Meter über ihnen die Eisdecke erkennbar hebt und senkt, was für steigende oder fallende Wasserpegel der tiefliegenden Seen spricht. Doch anders als im Norden Grönlands passiert das in der Antarktis noch gemächlich. Doch auch hier gibt es viele offene Fragen.
Wir wissen nicht, warum sie beginnen, sich zu leeren oder warum sie sich irgendwann wieder füllen. In der Studie haben wir auch gesehen, dass sich Seen in unterschiedlichen Zeiträumen leeren. Manche brauchen Jahrzehnte, manche nur ein paar Jahre, manche leeren sich innerhalb nur eines Jahres.
Ob eine schnellere Entwässerung tief unter dem Eis die Gletscher stärker ins Rutschen bringt oder ob sie stattdessen sogar verlangsamt werden, ist unklar. In der Antarktis gibt es eine Region, die Forschende laut Sally Wilson besonders im Auge behalten sollten, auf der antarktischen Halbinsel, deren Gletscher schon heute als instabil gelten.
Es wäre interessant, auf der antarktischen Halbinsel nach subglazialen Seen zu suchen, um zu sehen, ob in der Antarktis etwas Ähnliches geschieht wie in Grönland. Denn das könnte sich mit steigenden globalen Temperaturen weiter verstärken.
Subglaziale Seen in der Arktis und Antarktis, ein Beitrag von Karl Urban war das. Der Tiergarten Nürnberg blieb gestern geschlossen. Denn unter Protesten von Tierschutzorganisationen hat der Zoo 12 Guinea-Paviane getötet. Der Schritt war nötig geworden, teilte der Tierpark mit, weil die Gruppe einfach zu groß geworden war für das Gehege. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Markus Klaus. Er ist Co-Direktor der Klinik für Zoo, Heim- und Wildtiere am Tierspital der Universität Zürich. Herr Klaus, gibt es denn aus Ihrer Sicht gute Gründe dafür, dass diese 12 Paviane im Nürnberger Tiergarten getötet wurden?
Aus meiner Sicht gibt es sehr gute Gründe dafür, dass diese speziellen Paviane, aber auch Zootiere generell getötet werden müssen, damit man gesunde Populationen aufrechterhalten kann.
Gesunde Populationen, wie hängt das denn damit zusammen? Also warum muss man gesunde Tiere töten, um die Population aufrechtzuerhalten?
Das Erste, was mir auffällt, wenn ich diese Frage höre, ist gesunde Tiere töten. Gesunde Tiere töten ist etwas völlig Normales in unserer Gesellschaft. Wir tun das in den Zehntausenden jeden Tag. Denn alle Tiere, die für unseren menschlichen Verzehr oder für die Milchproduktion getötet werden oder auch für die Eiproduktion, sind ja gesunde Tiere. Wir essen ja keine kranken Tiere. Das Töten von gesunden Tieren ist nichts Ungewöhnliches. Wenn es uns um die Zoopopulationen geht, dann muss man sich vor Augen halten, dass der Platz in Zoos begrenzt ist. Aber Zoos sind extrem gut darin geworden, Tiere am Leben zu halten. Das heißt, ich kann nicht neue Tiere entstehen lassen, ohne alte Tiere rauszunehmen aus dem System. Die sterben nicht von selber, weil Zoos so gut sind. Das heißt, entweder töte ich verschiedene Altersgruppen, so wie es Sinn macht für die Art, damit neues Leben nachrücken kann, oder ich sage, niemand darf sich fortpflanzen, weil ich nicht töten möchte. Und dann bekomme ich alte Populationen, die älter und älter werden, die sich irgendwann nicht mehr selber tragen können, weil sie einfach überaltet sind.
Aber schauen wir doch einfach mal auf die Alternative, die Sie ja eben selbst schon angesprochen haben. Geburtenkontrolle bei Zootieren. Wäre das nicht eine Möglichkeit, dieses Problem in den Griff zu bekommen?
Man hält die Population gleich groß. Wenn man das mit Geburtenkontrolle macht, wird diese Population immer älter, weil es keinen Nachwuchs gibt. Und das heißt, sie sitzen irgendwann auf einer Riesenmenge alten Tiere. Aber wenn es mir darum geht, die Art zu erhalten, ist es natürlich gefährlich, wenn ich eine Population habe, die aus hauptsächlich alten Individuen besteht, die sich irgendwann auch gar nicht mehr fortpflanzen können. Einerseits, weil sie es gar nicht eingeübt haben vorher, weil sie auf Kontrazeptiva waren, und andererseits, weil irgendwann auch das Fortpflanzungsvermögen nachlässt mit dem Alter. Wenn ich eine Population haben möchte, die jederzeit resilient, nachhaltig existiert, dann braucht die einen bestimmten Turnover. Dann brauche ich immer wieder Jungtiere, die nachrücken können. Aber den Platz kann ich ihnen nur schaffen, wenn ich ältere Tiere rausnehme.
Rausnehmen könnte man Tiere ja aber auch, indem man sie wirklich tatsächlich nicht tötet, sondern rausnimmt und an andere Zoos verteilt.
Das klingt sehr einfach, aber das, was ich gerade beschrieben habe, die Situation, dass der Platz in Zoos begrenzt ist, damit meine ich die Gesamtheit der Zoos, nicht ein einzelnes Gehege. Selbstverständlich würde man, und das hat ja der Tiergarten Nürnberg extrem belegt, wie er das gemacht hat, man würde zuerst schauen, ob es in anderen Zoos Platz gibt. Aber das Problem, dass wir an eine Grenze der Haltungsmöglichkeiten kommen, ist ja völlig logisch. Und in allen Zoos wird die Population einer Art älter und älter und älter.
Wäre es dann eine Möglichkeit, die Tiere einfach wieder auszuwildern?
Wenn man Tiere auswildern möchte, muss man viele verschiedene Sachen bedenken. Erstens, warum sind die Tiere ausgestorben in ihrem natürlichen Habitat? Weil das natürliche Habitat nicht mehr existiert. Das heißt, zu sagen, ich lasse Fortpflanzung nur zu, wenn es irgendwo Habitate gibt, wo ich die Tiere jetzt wieder hingeben kann, die ich nachher sozusagen zu viel habe. Ich finde nicht, dass sie zu viel sind. Das ist logistisch gar nicht machbar. Auswilderungsprogramme finden statt, immer wieder, im Lokalen, auch in größeren Umfang. Das sind aber einzelne, sehr gut vorzubereitende Aktionen. Wer das fragt, glaube ich, hat sich noch nie damit beschäftigt, wie aufwendig eine wilde Auswilderung tatsächlich ist.
Herr Klaus, ich habe den Eindruck, das Ganze ist ein emotionales Thema. Liegt das vielleicht in diesem speziellen Fall auch daran, dass da ein gewisser Niedlichkeitsfaktor eine Rolle spielt? Die Affen sind uns Menschen ja auch nahe verwandt, näher als zum Beispiel, ich sag mal, bedrohte Somali-Wildesel oder Prinz-Alfred-Hirsche, die im Tiergarten Nürnberg ja auch erlegt werden, um das Fleisch dann zu verfüttern.
Rhetorisch klingt das Ganze gut und ich würde Ihnen zustimmen, ja, viele Leute denken, wenn sie an Primaten denken, an Tiere, die uns nah verwandt sind. Wenn ich schaue, wie Leute reagieren, wenn sie das echte Tier sehen, würde ich sagen, ein Pavian hat jetzt vergleichsweise wenig Niedlichkeitsfaktor. Da ist ein Somali-Wildesel gar nicht so schlecht, weil der so aussieht wie ein Pferd. Der ist schon, also würde ich jetzt für mich sagen, deutlich goldiger. Aber man möchte eigentlich von dieser Art von Bewertung wegkommen. Es geht ja darum, dass das Lebewesen sind. Das sind empfindende Lebewesen, genauso wie das Geflügel, was wir regelmäßig töten, genauso wie die Rinder, die wir regelmäßig töten, genauso wie die Katzen und Hunde, die wir in Millionen kastrieren. All das sind empfindende Lebewesen. Aber wir möchten verantwortungsbewusst mit diesen Arten umgehen. Und wenn wir so eine Art erhalten wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass die sich auch selbst erhält. Das funktioniert nur, wenn ein gewisser Grad von Reproduktion permanent stattfinden kann. Aber ein gewisser Grad von Reproduktion, der permanent stattfindet, bedeutet, ich habe immer wieder mehr Tiere, als ich Platz habe.
Das heißt, Sie plädieren für eine geplante Mortalität bei den Zootieren.
Das plädiere ich sehr und ich finde es sehr gut, das Wort, das Sie benutzt haben, die geplante Mortalität. Als Zoos angefangen haben, oder sagen wir mal vor 50 Jahren, da hatte man die Tierhaltung noch nicht so gut im Griff. Da sind viele Tiere gestorben aus unterschiedlichen Gründen, weil die Haltung noch nicht optimal war. Und da gab es das Problem nicht. Da gab es so viel ungeplante Mortalität, dass man einfach züchten lassen konnte, um zu ersetzen. Und das ist etwas, wo offensichtlich weniger Widerwillen hervorruft, als wenn wir jetzt sehr gute Haltungsbedingungen haben, aber trotzdem den Turnover brauchen. Persönlich denke ich, dass eine geplante Mortalität viel schonender, das ist humaner, für die Tiere nicht vorhersehbar, ohne Leiden vorher stattfinden kann. Eigentlich das, wo jeder immer sagen würde, so einen Tod wünsche ich mir. Ich sehe ihn nicht kommen und ich habe keine Angst davor.
Sagt Professor Markus Klaus vom Tierspital der Universität Zürich. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
Die USA wollen Treibhausgase wieder als harmlos einstufen. Das hat Lee Zeldin angekündigt. Er ist der von US-Präsident Donald Trump berufene Chef der US-Umweltbehörde EPA. Sollten die Pläne umgesetzt werden, würde vielen Klimaschutzmaßnahmen in den USA die rechtliche Grundlage entzogen. Im Jahr 2009 hatte die Umweltbehörde auf Basis zahlreicher wissenschaftlicher Studien offiziell festgestellt, dass Treibhausgase eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit und das Wohlergehen darstellen. Damals war der Demokrat Barack Obama Präsident. Zeldin sagte, seine Behörde werde die nötigen Schritte einleiten, um diese Gefährdungsfeststellung formell zurückzunehmen. Er sprach von der größten Deregulierungsmaßnahme in der Geschichte der USA. Sollte es dazu kommen, rechnen Experten allerdings mit Klagen gegen die EPA. 2007 hatte der oberste Gerichtshof der USA Treibhausgase als Luftschadstoffe eingestuft und damit die juristische Grundlage für die spätere Gefährdungsfeststellung durch die EPA geschaffen.
Afrika soll bei KI mehr Gewicht bekommen.
Das ist das Ziel des Projekts African Next Voices. Ein Team von Forschern aus Kenia, Nigeria und Südafrika arbeitet daran, 18 in diesen Ländern gesprochene afrikanische Sprachen zu digitalisieren. Jüngst hat das Projekt, das unter anderem von der Bill und Melinda Gates Stiftung gefördert wird, eine erste große Datensammlung veröffentlicht. Sie ist speziell auf das Training von KI-Modellen zugeschnitten. Bisher sind afrikanische Sprachen in KI-Modellen unterrepräsentiert. So versteht ChatGPT beispielsweise weniger als 20% von Texten, die in Hausa verfasst sind. Diese Sprache wird in Nigeria von mehr als 90 Millionen Menschen gesprochen. Im Rahmen von Next Voices sollen mehr als 9000 Stunden Sprachaufnahmen transkribiert, ins Englische übersetzt und nach einer Qualitätskontrolle digital zugänglich gemacht werden.
Forscher sprengen Grenzen der Lichtmikroskopie.
Ein Team von Forschenden der Max-Planck-Institute für Biochemie und der Physik des Lichts hat ein etwas scheinbar Unmögliches geschafft. Mithilfe eines Lichtmikroskops hat es die Positionen einzelner Zuckermoleküle an der Oberfläche von Zellen kartiert. Und zwar mit einer Auflösung von knapp einem Nanometer. Eigentlich liegt die optische Auflösungsgrenze von Lichtmikroskopen bei rund 200 Nanometern. Die Forschenden hefteten kleinste, blinkend fluoreszierende Markermoleküle an die Zucker. Anschließend erfassten sie die Lage der vielen wiederkehrenden Leuchtsignale im Mikroskop und verrechneten sie mit einem statistischen Algorithmus. So konnten sie das jeweilige Zentrum und damit die Position der Zuckermoleküle mit nie dagewesener Präzision ermitteln.
Krebszellen erhalten unter Druck einen Energieschub.
Wenn Zellen unter starken mechanischen Druck geraten, rücken deren Mitochondrien binnen weniger Sekunden dicht an den Zellkern heran. Dabei geben diese, auch als Zellkraftwerke bezeichneten Organellen, zusätzliches ATP als molekulare Energieträger an den Zellkern ab. Dank des Energieschubs können Brüche in der Erbsubstanz DNA schneller repariert werden. Dieser durch Druck ausgelöste zelluläre Schutzmechanismus war bisher unbekannt. Forschende der Universität Innsbruck haben ihn erstmals bei Versuchen mit Tumorzellen beobachtet und im Fachmagazin Nature Communications beschrieben. Möglicherweise ließe sich die Ausbreitung von Tumoren eindämmen, wenn es gelänge, die verstärkte Freisetzung von ATP unter Druck zu verhindern.
Australiens erste Orbitalrakete ist kurz abgehoben,
aber dann nach nur 14 Sekunden am Boden zerschellt. Es war heute Nacht um 12:30 mitteleuropäischer Zeit, als das australische Unternehmen Gilmer Space seine dreistufige Rakete Eris zündete. Der Start vom Bowen Orbital Spaceport im Nordosten Australiens war zuvor über Monate hinweg immer wieder verschoben worden. Unternehmenschef Adam Gilmer sprach trotz des Crashs von einem Erfolg. Der erste Testflug sei ein großer Schritt nach vorn für Australiens souveräne Raumfahrtkapazitäten.
Sternzeit, 30. Juli. Der bunte Ruhestand der Sterne. Im Universum geht es manchmal erstaunlich menschlich zu. Auch Sterne werden geboren, müssen arbeiten und setzen sich irgendwann zur Ruhe. Kreissaal und Kindergarten entsprechen Gas- und Staubwolken, in denen Sterne zünden. Als Jugendliche leben viele noch mit ihrer Clique, verlieren sich aber irgendwann aus den Augen. Die meisten Sterne geraten auf die Hauptreihe, eine Art Karriereleiter im Kosmos. Während der längsten Zeit ihres Lebens befinden sie sich in diesem Stadium. Sie schrubben Dienst im All, sorgen mit Licht und Wärme für ihre Planeten und bilden im Innern ununterbrochen schwere Elemente. Irgendwann kommt der Punkt, an dem im Zentrum ein Großteil des Brennstoffs aufgebraucht ist. Dann verlassen die Sterne ihre übliche Arbeitsumgebung. Befreit von den Zwängen der Hauptreihe, auf der Masse und Leuchtkraft das Leben bestimmen, drehen die meisten Sterne dann erst richtig auf. Sie werden plötzlich zu Riesensternen und leuchten so hell wie nie zuvor. Viele glühen rot, aber es sind auch gelbe und blaue Farbtöne möglich. Plötzlich sind diese Sterne in ihrer Umgebung viel besser zu sehen. Viele schaffen sich im Ruhestand eine besonders schöne Umgebung mit bunten Gasschwaden, die sie ins All pusten. So geben sie ihre Erfahrung weiter, die angesammelten schweren Elemente. Am nächtlichen Sommerhimmel bestaunen wir unter anderem Antares, Deneb und Arctur, die Topstars unter den Riesen-Rentner-Sternen. Bei vielen Sternen gilt, erst nach dem normalen Arbeitsleben mit der Leuchtroutine wird es richtig interessant.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute André Heuning. Mehr Themen aus der Welt der Wissenschaft finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.